6-mal im Jahr veranstaltet das Nordwestradio in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek Bremen die Reihe Erfahren, woher wir kommen, große Romane der Weltliteratur. Im März 2016 stand Berlin-Alexanderplatz von Alfred Döblin auf dem Programm. Heute senden wir den Mitschnitt dieser Veranstaltung. Hanjo Kesting, langjähriger Leiter der Abteilung Kulturelles Wort im NDR, hat die Reihe konzipiert und wird sie kommentieren. Die Texte liest Markus Beusen. Beginnen wird Hanjo Kesting mit einer kleinen Einführung.
Heute geht es um Berlin-Alexanderplatz und ich will gleich vorausschicken, dass dieses Buch, das 1929 erschienen ist, in einem Jahrzehnt, das in dieser Reihe stärker vertreten ist als jedes andere Jahrzehnt der Literaturgeschichte, die 20er Jahre des 20. Jahrhunderts. Zeit und Geschichte schreiben immer mit. Und das gilt besonders für die Entwicklung der ästhetischen Moderne, deren Vorboten zwar schon am Vorabend des Ersten Weltkriegs erkennbar waren, literarisch am deutlichsten in der Lyrik des Expressionismus, die sich aber in der Großform des Romans erst in den 20er Jahren voll entfaltete. Der Erste Weltkrieg, diese oft beschworene Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts, stürzte alle festen Weltbilder um und untergrub die vertrauten Formen der Wirklichkeitswahrnehmung. Und dieser Prozess war begleitet von ästhetischen Turbulenzen, die vielen Zeitgenossen damals wie ein Sturz in das Chaos erschienen. Hier will ich nur die avantgardistischen Bewegungen wie Expressionismus, Kubismus, Futurismus, Dadaismus, der ja gerade sein 100-jähriges Jubiläum feiert, und den Surrealismus nennen. In all diesen Bewegungen traten vor allem die massenhaften Aspekte des modernen Lebens, seine Materialität und Dynamik in den Vordergrund, wie in den Manifesten der Futuristen beschrieben. Also die modernen Großstädte, die großen Menschenmengen, die gefräßigen Bahnhöfe, die rauchenden Fabriken, die Brücken und Dampfer, die Lokomotiven und Flugzeuge. Hier das Dada-Manifest von 1918. Das Leben, heißt es darin, erscheint als ein simultanes Gewirr von Geräuschen, Farben und geistigen Rhythmen. Neue Wirklichkeiten erfordern zu ihrer Darstellung neue künstlerische Techniken. Und zwar nicht im Sinne bloßer Nachahmung, sondern einer strukturellen Entsprechung. Die wichtigsten und auffälligsten Techniken trugen die Namen Collage oder Montage. Mit ihrer inszenierten Unordnung, dem Nebeneinander nicht zusammengehöriger Elemente, der Verbindung von erfundenem Material mit vorgefundenem Material, sollten sie der neuen Wirklichkeit auf den Leib rücken. In der deutschen Literatur hat sich kein Autor diese Techniken so umfassend zu eigen gemacht und zum Stilprinzip seiner Romane erhoben wie Alfred Döblin und nirgends mehr als in Berlin-Alexanderplatz. Mit dem Tempo des Futuristen, der Genauigkeit des Mediziners, er war vom Hauptberuf aus Mediziner, und dem lakonischen Witz des Berliners hat er die großstädtische Flut scheinbar unverbundener Sinneseindrücke und Szenen in diesem Buch in einen großen Zusammenhang gebracht. Börsenkurse, Zeitungsannoncen, politische Parolen, Gedankenströme, Träume, Volkslieder, Gemeinplätze, Sprichwörter, Bibelzitate und natürlich den Berliner Dialekt, der das Buch so alltagsnah und lebendig macht. Im Vorspruch hat Döblin im Stil eines Moritatensängers eine Inhaltsangabe vorangeschickt und angedeutet, worauf er hinaus will.
Dies Buch berichtet von einem ehemaligen Zement- und Transportarbeiter Franz Bieberkopf in Berlin. Er ist aus dem Gefängnis, wo er wegen älterer Vorfälle saß, entlassen und steht nun wieder in Berlin und will anständig sein. Das gelingt ihm auch, anfangs. Dann aber wird er, obwohl es ihm wirtschaftlich leidlich geht, in einen regelrechten Kampf verwickelt mit etwas, das von außen kommt, das unberechenbar ist und wie ein Schicksal aussieht. Dreimal fährt dies gegen den Mann und stört ihn in seinem Lebensplan. Es rennt gegen ihn mit einem Schwindel und Betrug. Der Mann kann sich wieder aufrappeln, er steht noch fest. Es stößt und schlägt ihn mit einer Gemeinheit. Er kann sich schon schwer erheben, er wird schon fast ausgezählt. Zuletzt torpediert es ihn mit einer ungeheuerlichen äußersten Roheit. Damit ist unser guter Mann, der sich bis zuletzt stramm gehalten hat, zur Strecke gebracht. Er gibt die Partie verloren, er weiß nicht weiter und scheint erledigt. Bevor er aber ein radikales Ende mit sich macht, wird ihm auf eine Weise, die ich hier nicht bezeichne, der Star gestochen. Wir sehen am Schluss den Mann wieder am Alexanderplatz stehen, sehr verändert, ramponiert, aber doch zurechtgebogen. Dies zu betrachten und zu hören, wird sich für viele lohnen, die wie Franz Bieberkopf in einer Menschenhaut wohnen und denen es passiert wie diesem Franz Bieberkopf, nämlich vom Leben mehr zu verlangen als das Butterbrot.
Berlin-Alexanderplatz im Untertitel Die Geschichte vom Franz Bieberkopf war der erste und einzige große Erfolg, der Alfred Döblin in seinen knapp 80 Lebensjahren vergönnt war. Und es ist auch sein einziges Buch, das fest in unserem literarischen Bewusstsein verankert ist. Sein übriges enorm umfangreiches Werk, das in der von Walter Musch begründeten Gesamtausgabe 28 Bände umfasst, verschwindet dahinter fast bis zur Unsichtbarkeit. Als Döblin 1957 starb, war er unserer Nachkriegsliteratur bereits abhanden gekommen. Zu Lebzeiten vergessen, wie Günter Grass 10 Jahre später in einer Gedenkrede schrieb. Selbst Berlin-Alexanderplatz führte zu dieser Zeit in den 50er Jahren nur noch ein schattenhaftes Dasein. Und es bedurfte erst der Verfilmung des Romans durch Rainer Werner Fassbinder Ende der 1970er Jahre, um dem Buch eine neue Gegenwart zu verschaffen. Die erste Verfilmung, 50 Jahre früher entstanden, Heinrich George spielte darin die Rolle des Franz Bieberkopf, bezeugte aber die starke Faszination, die von Anfang an von Döblins Buch ausging, auch auf den Film. Der Kritiker Herbert Jehring rühmte es bei Erscheinen als bahnbrechende literarische Leistung und wichtigstes deutsches Epos im selben Jahr 1929, in dem Thomas Mann den Nobelpreis für Literatur erhielt. Bertolt Brecht, der fast gleichzeitig am Schiffbauer Damm seine Drei-Groschen-Oper herausbrachte, schrieb: Bei der Beschreibung des modernen Menschen in der modernen Massengesellschaft komme niemand mehr an diesem Buch von Döblin vorbei. Die einzigartige Verbindung einer individuellen Geschichte mit einem Großstadtpanorama, für die Döblin Stil und Sprache fand, macht das Buch zu einem dichten Kaleidoskop der 20er Jahre in der brodelnden Metropole Berlin. Der Roman besteht aus 9 Büchern und jedem dieser Bücher ist, wie dem Roman insgesamt, ein Vorspruch vorangestellt, der im Stil einer Moritat auf die kommenden Geschehnisse vorausweist. Das erinnert an Grimmelshausens barocken Roman oder an Simplicius Simplicissimus oder an Gotthelfs Bauernspiegel oder die Kalendergeschichten von Johann Peter Hebel. Der Vorspruch des ersten Buches lautet:
Hier im Beginn verlässt Franz Bieberkopf das Gefängnis Tegel, in das ihn ein früheres sinnloses Leben geführt hat. Er fasst in Berlin schwer wieder Fuß, Aber schließlich gelingt es ihm doch, worüber er sich freut, und er tut nun den Schwur, anständig zu sein.
Der Held des Buches, der ehemalige Zement- und Transportarbeiter Franz Bieberkopf, der in Tegel eine Haftstrafe verbüßt hat, steht also an der Schwelle zu einem neuen Leben. Doch es scheint, als wolle das Schicksal oder eine andere anonyme Macht seine hochgemuten Pläne durchkreuzen. Schon die ersten Schritte in die vermeintliche Freiheit erfährt Franz Bieberkopf als eine Zeit der Bestrafung, herausgerissen aus dem strengen Reglement des Gefängnisses, ist er ganz auf sich gestellt und wir erleben ihn bei dem ebenso planlosen wie vergeblichen Versuch, Orientierung zu gewinnen. Er zögert auf dem Weg in die Innenstadt von Berlin. Die neuen Eindrücke stürzen bedrohlich und chaotisch auf ihn ein, während in seinem Inneren noch immer der Gefängnisrhythmus pulsiert.
Er stand vor dem Tor des Tegeler Gefängnisses und war frei. Gestern hatte er noch hinten auf den Äckern Kartoffeln geharkt mit den anderen in Sträflingskleidung. Jetzt ging er im gelben Sommermantel. Sie hakten hinten, er war frei. Er ließ Elektrische auf Elektrische vorbeifahren, drückte den Rücken an die rote Mauer und ging nicht. Der Aufseher am Tor spazierte einige Male an ihm vorbei, zeigte ihm seine Bahn. Er ging nicht. Der schreckliche Augenblick war gekommen. Schrecklich? Franze, warum schrecklich? Die 4 Jahre waren um. Die schwarzen, eisernen Torflügel, die er seit einem Jahre mit wachsendem Widerwillen betrachtet hatte, Widerwille? Warum Widerwille? Waren hinter ihm geschlossen. Man setzte ihn wieder aus. Drin saßen die anderen, tischlerten, lackierten, sortierten, klebten, hatten noch 2 Jahre, 5 Jahre. Er stand an der Haltestelle. Die Strafe beginnt. Er wanderte die Rosenthaler Straße am Warenhaus Tietz vorbei. Nach rechts bog er ein in die schmale Sophienstraße. Er dachte, diese Straße ist dunkler. Wo es dunkel ist, wird es besser sein. Die Wagen tobten und klingelten weiter. Es rann Häuserfront neben Häuserfront ohne Aufhören hin. Und Dächer waren auf den Häusern. Die schwebten auf den Häusern. Seine Augen irrten nach oben, wenn die Dächer nur nicht abrutschen. Aber die Häuser standen gerade. Wo soll ich armer Deibel hin? Er latschte an der Häuserwand lang. Es nahm kein Ende damit. Ich bin ein ganz großer Dussel. Man wird sich hier doch noch durchschlängeln können. 5 Minuten, 10 Minuten. Dann trinkt man einen Cognac und setzt sich. Die Gefangenen werden in Einzelhaft, Zellenhaft und Gemeinschaftshaft untergebracht. Auf entsprechendes Glockenzeichen ist sofort mit der Arbeit zu beginnen. Die darf nur unterbrochen werden in der zum Essen, Spaziergang, Unterricht bestimmten Zeit. Beim Spazierengang haben die Gefangenen die Arme ausgestreckt zu halten und sie vor- und rückwärts zu bewegen.
Der traumatische Auftakt zeichnet den Gang der Romanhandlung bereits vor. Franz Bieberkopf wird seinem Vorsatz, ein anständiger Mensch zu werden, noch lange nicht verwirklichen können. Im Gegenteil, er wird, wie schon zu Anfang angekündigt, immer tiefer in kriminelle Machenschaften hineingezogen. Bereits die ersten Meter seines Weges in die Freiheit liegen voller Stolpersteine. Orientierungslos streift er herum, bis ihn schließlich ein rotbärtiger Jude aufliest und mitnimmt zu einem Freund. Die beiden Juden, Nachum und Eliezer, versuchen ihn aufzurichten und erzählen ihm die Geschichte eines gewissen Stefan Zanowitsch, ein Lehrstück vom Aufstieg und Fall eines Hochstaplers, das sie dem verdutzten Bieberkopf wie einen Spiegel vorhalten. Bieberkopf horcht auf, auch er selbst hat Aufstieg und Fall erlebt. Aber jetzt, nach 4 Jahren Tegel, soll alles anders werden. Er verlässt die beiden Juden, die wie Propheten am Portal des Buches stehen, und macht sich auf den Weg im gelben Sommermantel, den steifen Hut auf dem Kopf, fest entschlossen, die Herausforderungen des Lebens anzunehmen. Leicht wird er es damit nicht haben. Aber sein Innerstes wehrt sich gegen den schlechten Ausgang. Er nimmt sich zusammen, spürt neue Kräfte. Und ein Kinobesuch weckt in ihm sogar wütende Lebensgier.
Franz war schon draußen auf der Straße im Regen. Was machen wir? Ich bin frei. Ich muss ein Weib haben. Ein Weib muss ich haben. Schöne Lust. Fein ist das Leben draußen. Nur mal feststehen, nur laufen können. Es federte in seinen Beinen. Er hatte keinen Boden unter sich. Dann war an der Ecke Kaiser-Wilhelm-Straße hinter den Marktwagen schon eine, neben der sich gleich stellte. Egal was für eine. Donnerkiel, wo kriegen wir mit ihm mal die Eisbeine her? Er zog mit ihr los, zerbiss sich die Unterlippe, so schauerte ihn. Wenn du weit wohnst, komm ich nicht mit. Es war nur quer über den Bülowplatz, an den Zäunen vorbei, durch einen Hausflur auf den Hof 6 Stufen herunter. Sie drehte sich zurück, lachte. Mensch, sei nicht so jieperig, fällst mir auf den Kopf. Wie sie nur die Tür hinter sich geschlossen hatte, packte er sie an. Mensch, lass mir doch erst den Schirm hinlegen. Er presste, drückte, kniff an ihr, rieb seine Hände über ihren Mantel. Er hatte noch den Hut auf, den Schirm ließ sie ärgerlich fallen. Lass mir doch los, Mensch! Er ächzte, lächelte falsch und schwindelig. Was ist denn los? Du reißt mir ja die Kletage kaputt. Wirst du so etwa berappen? Na also, uns schenkt auch keiner was. Als er sie nicht losließ, ich krieg doch keine Luftdussel, bist wohl übergeschnappt. Sie war dick und langsam, klein. Er musste ihr erst die 3 Mark geben, die legte sie sorgfältig in die Kommode, den Schlüssel steckte sie in ihre Tasche. Er mit den Augen immer hinter ihr her, weil ich nämlich ein paar Jächen abgerissen habe, Dicke. Draußen Tegel, kannst du ja denken. Wo? Tegel, kannst du ja denken. Das schwammige Weib lachte aus vollem Hals. Sie knöpfte sich oben die Bluse auf. Es waren 2 Königskinder, die hatten einander so lieb. Wenn der Hund mit der Wurst über den Rindstein springt, sie griff ihn, drückte ihn an sich. Put, 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 mein Hühnchen, put, 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 mein Hahn. Bald darauf hatte er Schweißtropfen im Gesicht. Er stöhnte, du magst mich wohl nicht. Warum denn? Ich komm her, immer für einen 6er Liebe. Er fiel ab ins Bett, grunzte, stöhnte, sie rieb sich den Hals. Ich lach mir schief, bleib mal ruhig liegen, mir störst du nicht. Sie lachte, hob ihre fetten Arme, steckte die Füße mit den Strümpfen aus dem Bett. Ich kann nicht dafür. Raus, auf die Straße, Luft. Regnet noch immer. Was ist nur los? Ich muss mir eine andere nehmen. Erst mal ausschlafen. Franz, was ist denn los mit dir?
An dieser Stelle geschieht etwas Überraschendes. Die Schilderung der Situation durch das Stilmittel der erlebten Rede, schwer zu entscheiden, ob hier der Erzähler spricht oder seine Figur, dieses Stilmittel wird von einem Satz auf den nächsten unterbrochen durch einen ganz anderen Text.
Die Hauptursachen der Impotenz sind A. ungenügende Ladung durch Funktionsstörung der innersekretorischen Drüsen, B. zu großer Widerstand durch überstarke psychische Hemmungen, Erschöpfung des Erektionszentrums. Wann der Impotente die Versuche wieder aufnehmen soll, kann nur individuell aus dem Verlauf des Falls bestimmt werden. Eine Pause ist oft wertvoll.
Das scheint geradezu einem medizinischen Lexikon entnommen zu sein. Es ist ein erstes Beispiel für die früher erwähnte Technik der Montage, das überraschende Nebeneinander heterogener Texte oder Textteile mit unterschiedlichen Inhalten und verschiedenartigen Stilformen. Diese Texte oder Textteile gehören zur außerfiktiven Welt, scheinbar außerhalb des Romans, wie Zeitungsartikel oder Werbematerial oder der zitierte medizinische Text. Aber auch Fragmente der vorausgehenden Schilderung. Es waren 2 Königskinder, die hatten einander so lieb. Oder put, 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 mein Hühnchen. Put, 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 mein Hahn. Kommen uns ja ziemlich bekannt vor. Ihre Herkunft aus dem Volks- oder Kinderlied ist unübersehbar, ohne dass es im Text etwa durch Anführungszeichen kenntlich gemacht wäre. Die Montage solcher Textelemente dient der Absicht, eine komplexere Darstellung der Wirklichkeit zu erreichen. Das heißt, auch Elemente einer Wirklichkeit aufzunehmen, die nicht nur außerhalb der fiktiven Handlung liegen, sondern außerhalb all dessen, was ein Erzähler aus eigener Kraft erfinden kann. Der traditionelle Erzähler, der den Leser bei der Hand nimmt und ihn durch das Gewirr der Handlung führt, ist hier bei Döblin weitgehend verabschiedet. Und an seiner Stelle scheint nur noch ein Hintergrundjongleur die Fäden zu ziehen, der mit tausend Zungen spricht und das Panorama der Großstadt aus zahllosen Schnipseln zusammenfügt. Wie durch die Schnitttechnik des Films werden verschiedene Bereiche der Wirklichkeit durch assoziative Verknüpfung unterschiedlicher Handlungs- und Bewusstseinsebenen quasi simultan erfahrbar. Schon in einem 1913, also 16 Jahre vorher, geschriebenen Aufsatz Döblins heißt es: Die Darstellung erfordert bei der ungeheuren Menge des Geformten einen Kinostil. Von Perioden, die das Nebeneinander des Komplexen wie das Hintereinander rasch zusammenfassen, ist umfänglicher Gebrauch zu machen. Von Mut zur kinetischen Fantasie ist da die Rede. Zu Recht hat man Berlin-Alexanderplatz einen Wortfilm genannt und von einem funkelnden, zuckenden Bildstreifen gesprochen. Bewusstes und Unbewusstes, Perspektivenwechsel, Stilmischungen, von der sachlichen Beschreibung bis zum inneren Monolog, all dies hat Döblin manchmal in hartem Kontrast durch filmische Schnitttechnik, manchmal in unmerklichen Übergängen in seinen Roman einbezogen und damit die überkommene Form des Romans verändert oder vielleicht sogar gesprengt. Und die Großstadt Berlin wird mit ihrer Fülle von Bildern und Stimmen, wie Walter Benjamin gesagt hat, zum Megafon des Erzählers. Nun stehen wir am Anfang des zweiten Buches.
Damit haben wir unseren Mann glücklich nach Berlin gebracht. Er hat seinen Schwur getan und es ist die Frage, ob wir nicht einfach aufhören sollen. Der Schluss scheint freundlich und ohne Verfänglichkeit. Es scheint schon ein Ende und das Ganze hat den großen Vorteil der Kürze. Aber es ist kein beliebiger Mann. Dieser Franz Bieberkopf. Ich habe ihn hergerufen zu keinem Spiel, sondern zum Erleben seines schweren, wahren und aufhellenden Daseins. Franz Bieberkopf ist schwer gebrannt. Er steht jetzt vergnügt und breitbeinig im Berliner Land. Und wenn er sagt, er will anständig sein, so können wir ihm glauben, er wird es sein. Ihr werdet sehen, wie er wochenlang anständig ist, aber das ist gewissermaßen nur eine Gnadenfrist.
4 Wochen nach seiner Haftentlassung ist Franz Bieberkopf nicht wiederzuerkennen. Wohl genährt, mit ein bisschen Geld in der Tasche und dem Vorsatz, anständig zu bleiben, schlägt er sich durch das Dickicht der Großstadt. Er hat eine Freundin, die mollige Lina, und unternimmt die ersten für einen früheren Sträfling nicht leichten Versuche, auf ehrlichem Weg zu Geld zu kommen. Wie zum Zeichen, dass nun die harten Gesetze der Ökonomie sein Leben regieren, sind immer wieder Börsenberichte in den Text einmontiert. Zunächst handelt er mit Schlipshaltern, aber es fehlt ihm an Rede- und Überzeugungstalent. Dann vertreibt er als Zeitungsverkäufer Blätter für Homosexuelle und gerät in einer Kaschemme mit Völkischen aneinander. Er versucht es daraufhin mit den Zeitungen der Völkischen, muss sich aber jetzt mit linken Arbeitern auseinandersetzen. So holt ihn das Leben, von dessen dunklen Seiten er sich fernhalten wollte, wieder ein. Zum ersten Mal spürt er wieder Wut und Aggression, nicht nur bei den anderen, sondern auch bei sich selbst. Aus solcher Wut hat er vor 4 Jahren seine Braut erschlagen. Das gibt Döblin Gelegenheit, Franz Bieberkopfs Alltagsgeschichte mit den überlieferten Erzählungen des Alten Testamentes und der griechischen Mythologie zu konfrontieren, der Erzählung vom Paradies und vom Sündenfall, womit alle Beschwerlichkeit des Lebens begann, der Erzählung von Hiob, dem Bericht von der schweren Prüfung eines Einzelnen durch Gott. Döblin schrieb den Roman offenbar mit großer Leichtigkeit, spontan, in spielerischer Freiheit. Während der Niederschrift notierte er: Es darf kein Plan entworfen werden. Ich brauche von Tag zu Tag die Überraschung, was morgen kommt. Mit dem diagnostizierenden Blick des Arztes, der viel mit Kriminellen in Kontakt gekommen war, begleitet der Erzähler seinen Bieberkopf, vor allem aber mit Verständnis und Mitgefühl. Überdies war Bieberkopfs Welt rund um den Alexanderplatz auch die seine. Ich kenne den Berliner Osten seit Jahrzehnten, schrieb Döblin in einem kurzen Bericht über die Entstehung des Romans, weil ich hier aufgewachsen bin, hier zur Schule ging, später auch hier meine Praxis begann. Während ich früher sehr viel von der Fantasie hielt, und zwar von einer möglichst schrankenlosen Fantasie, wurde im letzten Jahrzehnt der Blick, eigentlich mehr die Aufmerksamkeit für meine eigene Umgebung und für die Landschaft, in der ich mich bewegte, den Berliner Osten, geschärft. Hier sah ich nun einen interessanten und so überaus wahren und noch nicht ausgeschriebenen Schlag von Menschen. Ich habe diesen Menschenschlag zu den verschiedensten Zeiten und in den verschiedensten Lagen beobachten können. Und zwar beobachten in einer Weise, die einzig wahre ist, nämlich indem man mitlebt, mithandelt, mitleidet. Ich habe den Frieden hier gesehen, im Krieg sah ich diese Menschen gelegentlich, wenn ich auf Urlaub kam. Und dann war ich wieder mitten zwischen ihnen beim Spartakusaufstand 1919, in der Inflation und in der Folgezeit. Wie ich die Menschen sah, davon gibt das Buch eine Probe.
Am Alexanderplatz reißen sie den Damm auf für die Untergrundbahn. Man geht auf Brettern. Die elektrischen fahren über den Platz, die Alexanderstraße herauf, durch die Münzstraße zum Rosenthaler Tor. Rechts und links sind Straßen. In den Straßen steht Haus bei Haus. Die sind vom Keller bis zum Boden mit Menschen voll. Unten sind die Läden. Destillen, Restaurationen, Obst- und Gemüsehandel, Kolonialwaren und Feinkost, Fuhrgeschäft, Dekorationsmalerei, Anfertigung von Damenkonfektion, Mehl- und Mühlenfabrikate, Autogaragen, Feuersozietät, Vorzug der kleinen Motorspritze ist einfache Konstruktion, leichte Bedienung, geringes Gewicht, geringer Umfang. Deutsche Volksgenossen, nie ist ein Volk schmählicher getäuscht worden. Nie wurde eine Nation schmählicher, ungerechter betrogen als das deutsche Volk. Wisst ihr noch, wie Scheidemann am 9. November 1918 von der Fensterbrüstung des Reichstags uns Frieden, Freiheit und Brot versprach? Und wie hat man das Versprechen gehalten? Kanalisationsartikel, Fensterreinigungsgesellschaft, Schlaf ist Medizin, Steiners Paradiesbett, Buchhandlung, die Bibliothek des modernen Menschen, unsere Gesamtausgabe. Führender Dichter und Denker setzen sich zusammen zur Bibliothek des modernen Menschen. Es sind die großen Repräsentanten des europäischen Geisteslebens. Das Mieterschutzgesetz ist ein Fetzen Papier. Die Mieten steigen ständig. Der gewerbliche Mittelstand wird auf das Pflaster gesetzt und auf diese Weise erdrosselt. Der Gerichtsvollzieher hält reiche Ernte. Wir verlangen öffentliche Kredite bis zu 15.000 Mark an das Kleingewerbe. Sofortiges Verbot aller Pfändungen bei Kleingewerbetreibenden. Der schweren Stunde wohl vorbereitet entgegenzugehen, ist Wunsch und Pflicht jeder Frau. Alles Denken und Fühlen der werdenden Mutter kreist um das Ungeborene. Da ist die Auswahl des richtigen Getränks für die werdende Mutter von besonderer Wichtigkeit. Das echte Engelhart-Karamell-Malzbier besitzt wie kaum ein anderes Getränk die Eigenschaften des Wohlgeschmacks, der Nährkraft, Bekömmlichkeit, erfrischenden Wirkung. Versorge dein Kind und deine Familie durch Abschluss einer Lebensversicherung, einer schweizerischen Lebensversicherung, Rentenanstalt Zürich.
Es gibt Autoren, die so eng und tief mit einer Stadt verbunden sind, dass man sie, wenn man sie heute besucht, durch ihre Augen wahrnimmt, wie das Petersburg Dostojewskis, das Dublin von James Joyce, das Prag Franz Kafkas, das Lissabon Fernando Pessoas. Und zu diesen Autoren gehört auch Döblin, und Berlin war seine Stadt. Er selbst schrieb 1930, Berlin ist der Mutterboden, dieses Steinmeer, der Mutterboden all meiner Gedanken. Gemeint war aber nicht das rationale, klassizistische, nüchtern schöne Berlin der Hohenzollern, sondern das wilde, lasterhafte, aufbruchsgierige und zugleich todessüchtige Berlin vom Ende der Weimarer Republik, das für einen kurzen historischen Augenblick nahe daran war, Paris und London aus ihrer angestammten Rolle zu verdrängen und zur Hauptstadt des Jahrhunderts aufzusteigen, in Konkurrenz mit Moskau und New York. Schon in einem früheren Roman, Watzeks Kampf mit der Dampfturbine, hatte Döblin die Stadt lebensnah zu beschreiben versucht. Schon hier gab es scharf beobachtete Straßenszenen und der Berliner Jargon war allgegenwärtig. Aber erst im Berlin-Alexanderplatz eroberte er sich durch die Montage eine literarische Form, die es mit der modernen Wirklichkeit aufnehmen konnte. Die Stadt ist hier mehr als nur der Schauplatz einer Handlung. Sie umfasst das ganze Panorama des großstädtischen Lebens, greift in die Handlung ein, spielt mit. Sie ist das Labyrinth, in dem Biberkopf sich verläuft, die Welle, die ihn trägt und die ihn verschlingt, sein großer dämonischer Gegenspieler. Und das Zentrum dieser Stadt war der Alexanderplatz, wo damals Ende der 20er Jahre die gewaltsamsten Veränderungen vor sich gingen, bis hinab in die Eingeweide der Erde. Wie mit einer Kamera schweift der Erzähler über die flutenden Menschen und die Fahrzeuge auf dem belebten Platz in die Tiefe der Baustellen, über die Häuserfronten von Stockwerk zu Stockwerk.
An seinem Schreibtisch sitzt um 7 Uhr abends Herr Rechtsanwalt Löwenhund und arbeitet vor 2 brennenden Tischlampen. Das Telefon geht zufällig nicht. In der Sache Groß A 8780-27 überreiche ich in der Anlage Vollmacht der angeschuldigten Frau Groß auf mich. Ich bitte ergebenst, mir allgemeine Sprecherlaubnis zu erteilen. 2. Stock. Der Verwalter und 2 dicke Ehepaare. Der Bruder mit seiner Frau, die Schwester mit ihrem Mann haben noch ein krankes Mädchen. 3. Stock. Ein 64-jähriger Mann. Möbelpolier mit Glatze. Seine Tochter ist eine geschiedene Frau, besorgt ihm den Haushalt. Der kracht jeden Morgen die Treppe runter. Das Herz ist schlecht, wird sich bald krank schreiben lassen. Früher hat er gerudert, was kann er jetzt? Abends Zeitung lesen, sich die Pfeife anstecken. Die Tochter muss natürlich inzwischen auf dem Flur rumklatschen. Ganz oben ein Darmhändler, wo es natürlich schlecht riecht und wo es viel Kindergeschrei und Alkohol gibt. Daneben zuletzt ein Bäckergeselle mit seiner Frau, die Anlegerin ist in einer Druckerei und eine Eierstockentzündung hat. Was die beiden vom Leben haben? Na, erstens einer den anderen, dann letzten Sonntag Bühnenschau und Film, dann mal die Vereinssitzung und Besuch bei den Eltern. Weiter nichts? Na, treten Sie sich nicht auf den Frack her. Kommt noch hinzu, schönes Wetter, schlechtes Wetter, Landpartie, am Ofen stehen, frühstücken und so weiter. Was haben Sie denn, Herr Hauptmann, Herr General, Herr Jockey? Machen Sie sich nicht vor.
Man hat Berlin-Alexanderplatz von Anfang an in eine Reihe mit anderen bedeutenden Großstadtromanen gestellt. Neben den Ulysses von James Joyce und Manhattan Transfer von John Dos Passos. Joyce' Roman hat Döblin erst während der Arbeit an seinem Buch kennengelernt. Und mit Recht hat er dem Vorwurf widersprochen, er sei dadurch besonders angeregt worden. Dieselbe Zeit, schrieb er, kann unabhängig voneinander Ähnliches, ja Gleiches an verschiedenen Stellen erzeugen. Später aber, fügte er hinzu, war der Ulysses ein guter Wind in meinen Segeln. Manhattan Transfer wiederum, 1925 erschienen, wurde gleich nach Erscheinen zum Modell des modernen Großstadtromans. Dos Passos beschrieb darin die Metropole New York als Moloch und neues Babylon, bestimmt von einer Gesellschaft, unter deren funkelnder Oberfläche menschliche Verlorenheit und soziales Elend vorherrschen. Das neue, umstürzende dieses Buches war die Montagetechnik, die mit ihrem harten, übergangslosen Wechsel die überwältigende Polyphonie der Riesenstadt einfing. Manhattan Transfer könnte der Grundstein einer ganzen neuen Romanschule sein, schrieb Sinclair Lewis. In seinem Buch bringt Dos Passos eine Sache fertig, die, wie wir alle häufig genug bewiesen haben, unmöglich sein sollte. Er gibt das Panorama, das Wesen, den Geruch, die Klangfarbe, die Seele von New York. Ähnliches könnte man über das Bild der Großstadt in Berlin-Alexanderplatz sagen. Nur ist Döblin in der Handhabung der Montagetechnik wie in dem Reichtum seiner Sprache viel erfinderischer als Dos Passos. Sprachlich umfasst sein Buch die breiteste Palette überhaupt. Naturalistische Schwere, pointillistische Leichtigkeit, dadaistische Verspieltheit und expressionistische Dämonie bis hin zum nüchternen Reporterstil der neuen Sachlichkeit. All das besteht dank der Montagetechnik miteinander und nebeneinander, aber es durchdringt sich auch, vermischt sich, da Döblin die Montage viel weniger schematisch handhabt als sein amerikanischer Vorläufer. Er löst die Wirklichkeit nicht in lauter Einzelmomente auf, die in ihrem Nebeneinander eine grelle Schärfe gewinnen, vielmehr sind auch diese Einzelmomente bei Döblin in sich komplex, aus verschiedenen Sprachmaterialien gefügt, komponiert, im Sinne des Wortes gedichtet. Die Handschrift von Berlin-Alexanderplatz liegt im Marbacher Archiv. Dort hat Jürgen Stenzel sie in Augenschein genommen, 5 Mappen, deren letzte mit Notizen, Vorarbeiten und so weiter ausgefüllt ist. Einige der für den Roman verwendeten Materialien stecken mit verrosteten Büroklammern befestigt im Manuskript, etwa eine zufällig gefundene Ansichtskarte, deren Text Wort für Wort in den Roman übernommen wurde, oder ein Wetterbericht aus der Zeitung ausgeschnitten, eine Gebrauchsanweisung. Döblins Kommentar, das ist alles so herrlich und seine Mitteilung so episch, dass ich gänzlich überflüssig dabei bin. Und doch ist der Roman nicht mit Kleister und Schere zusammengefügt oder zusammengeklebt, wie etwa die Collage eines Dadaisten. Das Verhältnis von Gefundenem und Erfundenem ist vielmehr weitaus komplizierter. Ein Werbespruch, eine politische Parole, kann aus der Wirklichkeit übernommen, sie kann aber auch von Döblin erfunden sein, nicht selten besser, schlagkräftiger erfunden, verdichteter als die Wirklichkeit. Und die Materialien sind oft auf eine Weise in den Erzählvorgang integriert, wie es nur ein wahrer Erzähler vermag. Andererseits bleiben sie immer als Materialien erkennbar. Wenn Walter Benjamin schrieb, so dicht ist diese Montierung, dass der Autor schwer darunter zu Wort kommt, so trifft das nicht ganz zu. Der Autor ist eben nicht nur Collagist und Monteur, der außerfiktionale Texte zusammenfügt, er versteckt sich nur besser hinter den Schnittstellen seiner Montage. Zwar nicht mehr allwissend wie ein früherer Erzähler, aber ständig gegenwärtig.
Drittes Buch. Hier erlebt Franz Bieberkopf, der anständige, gutwillige, den ersten Schlag. Er wird betrogen. Der Schlag sitzt. Bieberkopf hat geschworen, er will anständig sein. Und ihr habt gesehen, wie er wochenlang anständig ist. Aber das war gewissermaßen nur eine Gnadenfrist. Das Leben findet das auf die Dauer zu fein und stellt ihm hinterlistig ein Bein. Ihm aber, dem Franz Bieberkopf, scheint das vom Leben nicht besonders schick. Und er hat eine geraume Zeit lang solch gemeines, hundsföttisches, aller guten Absicht widersprechendes Dasein dick warum das Leben so verfährt, begreift er nicht. Er muss einen langen Weg gehen, bis er es sieht.
Franz Bieberkopf, mit dem Vorsatz nach Berlin gekommen, ein anständiges Leben zu führen, befindet sich bereits wieder in der Grauzone zwischen Ehrlichkeit und Kriminalität. Seine Kontakte zu zwielichtigen Figuren des Milieus bringen ihn auf die schiefe Bahn und die angekündigte Gewaltkur, die das Leben an ihm vollziehen wird, lässt nicht mehr lange auf sich warten. Wie ein Fluch lastet seine Vergangenheit auf ihm, der Totschlag an seiner Freundin. Die Erinnien, an deren Existenz ein waschechter Berliner natürlich nicht glaubt, scheinen ihm doch nachzustellen. Er hat eine neue Liebschaft, eine Witwe. Aber Otto Lüders, sein vermeintlicher Freund, versucht ihm seine neue Flamme auszuspannen. Er erreicht sein Ziel nicht, rächt sich aber durch einen Diebstahl. Franz Bieberkopf ist mächtig angeschlagen und ergibt sich dem Alkohol. Auf seinem Weg durch die Stadt besucht er ohne eigentlichen Grund noch einmal die beiden Juden, die ihn nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis aufgenommen hatten. Das gibt dem Erzähler Gelegenheit, erneut die Erzählungen des Alten Testamentes in Bieberkopfs Geschichte einzuflechten, voran Hiobs schwere Prüfung durch Gott. Ein Gleichnis für Franz Bieberkopf, auch wenn er vorerst nicht bereit scheint, seine Lage zu verändern. Zunächst ist er nur Beobachter und Mitwisser einer Einbrecherbande, die im Hinterhof ein krummes Ding dreht. Ein Wink für seine weitere Laufbahn. Wie Hiob hört er eine Stimme, die ihm harte Prüfungen oder eine Zeit der Tränen voraussagt. Bieberkopf lacht. Er vertraut auf seine Muskeln und Fäuste. Am eindringlichsten gelingt die Verbindung von profaner Alltagsschilderung und mythischer Tiefenperspektivik in den Schlachthofszenen des vierten Buches. Sie erinnern in ihrer naturalistischen Deutlichkeit an Upton Sinclair, der die Schlachthöfe von Chicago beschrieb, bringen das Geschehen andererseits auf eine sinnbildliche Ebene, indem sie mahnend Vergänglichkeit und Tod beschwören. Satz- und Erinnerungssplitter durchsetzen später immer wieder den Text des Romans. Unvermittelt klingen Verse aus dem Prediger Salomo auf und haben alle einerlei Odem. Und der Mensch hat nichts mehr, denn das Vieh. Sie bilden die Überschrift des folgenden Abschnitts.
Viehmarkt, Auftrieb, Schweine 11.543, Rinder 2016, Kälber 1.920, Hammel 4.450. Was tut aber dieser Mann mit dem niedlichen kleinen Kälbchen? Er führt es allein herein an einem Strick. Das ist die Riesenhalle, in der die Stiere brüllen. Jetzt führt er das Tierchen an eine Bank. Es stehen viele Bänke nebeneinander. Neben jeder liegt eine Keule aus Holz. Er hebt das zarte Kälbchen auf mit beiden Armen, legt es hin auf die Bank. Es lässt sich ruhig hinlegen. Von unten fasst er noch das Tier, greift mit der linken Hand ein Hinterbein, damit das Tier nicht strampeln kann. Dann hat er schon den Strick gefasst, mit dem er das Tier hereingeführt hat, und bindet es fest an die Wand. Das Tier hält geduldig. Es liegt jetzt hier, es weiß nicht, was geschieht, es liegt unbequem auf dem Holz, es stößt mit dem Kopf gegen einen Stab und weiß nicht, was das ist. Das ist aber die Spitze der Keule, die an der Erde steht und mit der es jetzt bald einen Schlag erhalten wird. Das wird seine letzte Begegnung mit dieser Welt sein. Und wirklich, der Mann, der alte, einfache Mann, der da ganz allein steht, ein sanfter Mann mit einer weichen Stimme, er spricht mit dem Tier zu. Er nimmt den Kolben, hebt ihn wenig an, es ist nicht viel Kraft nötig für solch zartes Geschöpf, und legt den Schlag dem zarten Tier in den Nacken. ganz ruhig, wie er das Tier hergeführt hat und gesagt hat, nun lieg still, legt er ihm den Schlag in den Nacken, ohne Zorn, ohne große Aufregung, auch ohne Wehmut. Nein, so ist es. Du bist ein gutes Tier. Du weißt ja, das muss so geschehen. Und das Kälbchen? Ganz, ganz starr, steif, gestreckt sind die Beinchen. Die schwarzen, samtenen Augen des Kälbchens sind plötzlich sehr groß, stehen still, sind weiß umrandet. Jetzt drehen sie sich zur Seite. Der Mann kennt das schon. Ja, so blicken die Tiere, aber wir haben heute noch viel zu tun. Wir müssen weitermachen. Und er sucht unter dem Kälbchen auf der Bank. Sein Messer liegt da. Mit dem Fuß schiebt er unten die Schale für das Blut zurecht. Dann ritsch, quer durch den Hals, das Messer gezogen, durch die Kehle, alle Knorpel durch, die Luft entweicht. Seitlich die Muskeln durch, der Kopf hat keinen Halt mehr. Der Kopf klappt abwärts gegen die Bank. Das Blut spritzt, eine schwarz-rote dicke Flüssigkeit und Luftblasen. So, das wäre geschehen. Aber er schneidet ruhig und mit unveränderter, freundlicher, friedlicher Miene weiter, tiefer. Er sucht und tastet mit dem Messer in der Tiefe, stößt zwischen zwei Wirbeln durch. Es ist ein sehr junges, weiches Gewebe. Dann lässt er die Hand von dem Tier. Das Messer klappert auf der Bank. Er wäscht sich die Hände in einem Eimer und geht weg. Und nun liegt das Tier allein, jämmerlich auf der Seite, wie er es angebunden hat. In der Halle lärmt es überall lustig. Man arbeitet, schleppt, ruft sich zu. Schrecklich hängt der Kopf abgeklappt vom Fell herunter, zwischen den beiden Tischbeinen, überlaufen von Blut und Geifer. Dickblau ist die Zunge zwischen die Zähne geklemmt und furchtbar, furchtbar rasselt und röchelt noch das Tier auf der Bank. Der Kopf zittert am Fell. Der Körper auf der Bank wirft sich. Die Beine zucken, stoßen, kindlich dünne, knotige Beine. Aber die Augen sind ganz starr, blind. Es sind tote Augen. Das ist ein gestorbenes Tier. Der friedliche alte Mann steht an einem Pfeiler mit seinem kleinen schwarzen Notizbuch, blickt nach der Bank herüber und rechnet. Die Zeiten sind teuer, schlecht zu kalkulieren, schwer mit der Konkurrenz mitzukommen.
Werfen wir an dieser Stelle einen Blick auf den Autor und seine Biografie. Alfred Döblin kam 1878 in Stettin als viertes und vorletztes Kind jüdischer Eltern zur Welt. Sein Vater, ein Schneidermeister, verließ die Familie, um nach Amerika zu gehen, und die Mutter übersiedelte mit ihren Kindern nach Berlin. Der Ortswechsel war für den jungen Döblin, wie er später schrieb, die Stunde seiner eigentlichen Geburt. Er wurde Freischüler des kölnischen Gymnasiums und begann bald mit den ersten literarischen Versuchen. Doch seine beruflichen Interessen waren anderer Art. Er studierte Medizin und Philosophie, schrieb seine Doktorarbeit über Gedächtnisstörung und Psychosen. Nach der Promotion arbeitete er als Assistenzarzt in der Irrenanstalt der Stadt Berlin. Daneben literarische Tätigkeit, ein erster Roman, Erzählungen, dramatische Versuche. 1910 gründet Döblin mit Herwart Walden die expressionistische Zeitschrift Der Sturm, findet Kontakt zu Künstlern der europäischen Avantgarde, voran die italienischen Futuristen, die ihn mit ihren künstlerischen Grundsätzen, Fantasie verbunden mit Sachlichkeit und Zweckmäßigkeit am stärksten beeinflussen. Mit Beginn des Ersten Weltkriegs meldet sich Döblin freiwillig zum Sanitätsdienst und wird Militärarzt in Lothringen. Bei Ende des Krieges im November 1918 kehrt er mit seiner Frau und zwei Kindern nach Berlin zurück. Er eröffnet eine Praxis als Kassenarzt im armen Ostteil der Stadt. Politisch schließt er sich zunächst der USPD, also einer linken Abspaltung der Mehrheitssozialdemokratie, später der SPD an, ohne sich auf Dauer festzulegen. Seine politische Publizistik unter dem Namen Linke Pot veröffentlicht, offenbart schrittweise die Ernüchterung eines Gefühlssozialisten. Wolfgang Köppen fühlte sich durch Döblin an Heinrich Heine erinnert, zumindest an den Döblin dieser Zeit. Obwohl seine ärztliche Praxis ihn bis zu seiner Flucht aus Deutschland 1933 stark in Anspruch nahm, entstand daneben ein riesiges literarisches Werk. Er war ein Vielschreiber, mal genial und bahnbrechend, mal formlos und dilettantisch infolge mangelnder Selbstkontrolle. Er war 51 Jahre alt, als Berlin Alexanderplatz erschien. 3 Jahre später, am Tag nach dem Reichstagsbrand, floh er von Freunden gewarnt, zunächst in die Schweiz, später nach Paris, schließlich in die Vereinigten Staaten. Dort bekam er keinen Fuß auf die Erde. Während seine Bücher in Deutschland verbrannt wurden, schlug er sich ohne viel Glück in Hollywood als Drehbuchautor durch und musste schließlich von Arbeitslosenunterstützung leben. In diese Zeit fällt seine Konversion zum katholischen Glauben, vielen seiner Freunde ein Ärgernis, aber bestimmend für sein ganzes Spätwerk. Döblins Rückkehr nach Deutschland gehört zum Erschütterndsten, was wir aus dem literarischen Leben dieser Zeit kennen, in doppelter Weise. Er nahm teil am deutschen Schicksal. Das bezeugen seine Prozessberichte aus Nürnberg, wie auch das großartige Buch Schicksalsreise über die Jahre der Emigration. Und er war entschlossen, am Wiederaufbau teilzunehmen. Aber er war unwillkommen. Und sein Versuch, noch einmal in Deutschland Fuß zu fassen, auch literarisch, scheiterte. Weder mit seinen Werken noch mit seiner politischen Publizistik konnte er sich in Nachkriegsdeutschland, Westdeutschland, Gehör verschaffen. Berlin hat er nur auf einer kurzen Besuchsreise wiedergesehen. Und so, verbittert über seine Isolation, emigrierte er ein zweites Mal und lebte in Paris bis zu seinem Tod im Juni 1957. Hermann Kästen, der ihn aus der Berliner Zeit noch gekannt und das Exil mit ihm geteilt hatte, hat ihn eine eminent deutsche Figur genannt. Von allen früheren Poeten ist er am nächsten Jean-Paul, in dessen Werk gleichfalls die deutsche Provinz und eine Weltfantasie die poetische Hochzeit feiern. Ein deutscher Dichter, ein deutsch-barockes Werk. Und was für ein deutsches Dichterleben, was für eine klassische Ironie, so Kästen, dass dieser vertriebene Dichter in Berlin zu Hause war, wie kaum einer von den zurückgebliebenen Millionen Berlinern, dass sein Werk so deutsch eigentümlich ist, ein solch stolzes Zeugnis deutscher Sprache und deutscher Dichtung. Das wurde 1959 geschrieben. Damals begann Döblins Wiederauferstehung. Wie kein anderer Autor der Vorkriegszeit hat er die Autoren der Nachkriegsliteratur angeregt. Voran Arno Schmidt, der ihn geradezu zum Kirchenvater unserer neuen deutschen Literatur ernannte, und Günter Grass, der ihn als seinen Lehrer bezeichnet hat und nicht müde geworden ist, die Nachgeborenen zu Döblin zu verführen. Er wird sie beunruhigen, schrieb er. Er wird ihre Träume beschweren. Sie werden zu schlucken haben. Er wird ihnen nicht schmecken. Unverdaulich ist er, auch unbekömmlich. Den Leser wird er ändern. Wer sich selbst genügt, sei für Döblin gewarnt. Aber wenden wir uns wieder der Geschichte von Franz Bieberkopf zu. Er verkehrt nun im Kreis um die Diebesbande des angeblichen Obsthändlers Pumps, gutgläubig und arglos. Und dann hat auch schon Reinhold seinen ersten Auftritt.
Wer steht am Schanktisch, Tranktisch, Gesangtisch? Wer lächelt in die rauchige Gestankbude? das dickste aller dicken Schweine, Herr von und zu Pumps. Der lächelt, was er so lächeln nennt, aber seine Schweinsäuglein suchen. Müsste schon einen Besen nehmen und ein Loch in diesen Qualm schlagen, wenn er was sehen wollte. Da klettern drei auf ihn zu. Also das sind die Jungs, die immer Kompaniegeschäfte mit ihm zusammen machen. Dufte Brüder, gleiche Kappen. Jung am Galgen gehangen ist besser als alt Zigarrenstummel suchen. Sie kratzen sich die Köpfe zu viert, sie meckern zusammen, sie suchen in der Bude. Meck stößt Franzen an. Sie sind nicht komplett, die brauchen noch Leute für die Ware. Der Dicke kann nicht genug Leute kriegen. Bei mir hat er auch schon getippt. Aber werde ich mich mit dem einlassen? Was soll mir Obst? Hat wohl viel Ware, oder? Weiß man, was der für Ware hat? Obst, sagt man schon. Man muss nicht zu viel fragen, Franz. Aber es ist gar nicht schlecht, sich an den zu halten. Da fällt immer was ab. Ist ein Ausgekochter, der Alte. Und die anderen auch. Um 8 Uhr, 23 Minuten, 17 Sekunden tritt wieder einer an den Schanktisch, Tranktisch. Einer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, meine Mutter, die kocht Rüben. Wer wird das sein? Sie sagen, der König von England? Nein, es ist nicht der König von England, wie er in großem Gefolge zur Parlamentseröffnung fährt. Ein Zeichen für den Unabhängigkeitssinn der englischen Nation. Dieser ist es nicht. Wer ist es denn? Es ist bloß, es latscht an, die grauen Wollstrümpfe hängen, Reinhold. Eine sehr unscheinbare Gestalt, ein Junge, mausgrau in mausgrau. Franz möchte ihm liebend gerne und neugierig auf den Busch klopfen und Meck soll's hören. Wie geht's denn zu Hause, Reinhold? Alles munter? Na ja, die Trude ist da, man gewöhnt sich. Das sagt er so langsam, der tropft wie eine verstopfte Wasserleitung. Na, Franz ist glücklich, er geht fast in die Höhe, so freut er sich. Das hat er geschafft. Wer denn als wie Icke? Und strahlt seinen Freund Meck an, der ihm Bewunderung nicht versagt. Was, Meck? Wir schaffen Ordnung in der Welt. Wir schmeißen das Ding, uns soll einer kommen. Franz klopft Reinholden auf die Schulter, die zurückzuck. Siehste wohl, Junge, zusammennehmen muss man sich, dann geht es in der Welt. Ich sage immer, zusammennehmen und durchhalten, dann soll einer kommen. Und Franz kann sich gar nicht genug freuen über Reinhold. Ein reuiger Sünder ist besser als 999 Gerechte.
Mit Reinhold betritt Franz Bieberkopfs eigentlicher Gegenspieler die Bühne des Romans, der Dämon seines Lebens, sein schicksalhaftes Verhängnis. Und der Zeitpunkt ist aufs Genaueste festgehalten. 8 Uhr, 23 Minuten, 17 Sekunden. Schon bei ihrer ersten Begegnung umwirbt Franz ihn vertrauensselig, schließt sich ihm später an. Gegen ihn vermag er sich nicht zu wehren. Ihm wird er ausgeliefert bleiben bis zum Schluss. Reinhold ist in all seinem kriminellen Realismus eine mythische Figur, ein pathologischer Teufel mit gelber Gesichtshaut, der sich nur von Kaffee und Brause zu ernähren scheint und beim Gehen den Fuß nachschleppt, schmächtig, verschlagen, unaufhörlich auf der Jagd nach Mädchen, die er dann an Franz abschiebt, wenn er ihrer überdrüssig geworden ist. Auch Franz ist es manchmal nicht geheuer. Er kann sich nicht entscheiden zwischen dem ruhigen Leben mit Reinholds Ex-Freundin Cilli und der verlockenden Möglichkeit, endlich ein paar Pfennige mehr in der Tasche zu haben. Zu spät begreift er, dass Reinhold und seine Kumpane Einbrecher im Dienst des Obsthändlers Pumps sind und dass er, Franz, bei ihren Ganovenstückchen Schmiere stehen soll.
Was steh ich hier? Die haben mir richtig reingelegt. Der Hund hat mir gehauen, die Klauen hinten, wer weiß, was die Klauen. Das sind doch keine Obsthändler, das sind Einbrecher. Soll ich weg? Soll ich nicht weg? Soll ich? Was soll ich? Die haben mir hergelockt, so ne Gauner. Ich muss Schmiere stehen. Franz stand da, zitterte, befühlte seinen geknufften Arm. Und er kam nicht vom Fleck. Er war an die Stelle gebannt. Seit Reinhold ihn geschlagen hatte, war das. Das war er angenagelt. Er wollte, er mochte. Aber es ging nicht. Es ließ ihn nicht los. Die Welt ist von Eisen. Man kann nichts machen. Sie kommt wie eine Walze an auf einen zu. Da ist nichts zu machen. Da kommt sie. Da läuft sie. Da sitzen sie drin. Das ist ein Tank. Teufel mit Hörnern und glühenden Augen. Drin. Die zerfleischen einen. Sie sitzen da mit ihren Ketten und Zähnen. Zerreißen sie einen. Und das läuft. Und da kann keiner ausweichen. Das zuckt im Dunkeln. Wenn es Licht ist, wird man alles sehen. Wie es da liegt. Wie es gewesen ist. Ich möchte weg. Ich möchte weg. Die Gauner. Die Hunde. Ich will das gar nicht. Er zog an seinen Beinen. Das war ja gelacht, wenn ich nicht weg könnte. Er rührte sich, als wenn mich einer in Teig geschmissen hätte und ich krieg das Zeug nicht los. Aber es ging. Es ging. Schwer ging es, aber es ging. Ich komm vorwärts. Die sollen nur klauen. Ich mach mir dünne. Er zog den Mantel aus, ging auf den Hof zurück, langsam, ängstlich, aber den Mantel müsste er denen ins Gesicht speisen. Ins Dunkel schmiss er den Mantel gegen das Hinterhaus. Da kamen wieder Lichter. Zwei Mann liefen an ihm vorbei mit Mäntle, ganze Bündel beladen. Die beiden Autos hielten vor dem Torweg. Im Vorübergehen schlug einer der Männer wieder Franz auf den Arm, den eisernen Schlag. Alles in Ordnung, was? Das war Reinhold. Jetzt rannten zwei weitere Männer mit Körben vorbei. Und wieder zwei hin und her, ohne Licht an Franz vorbei, in dem nichts vorging als Zähne beißen, Fäuste ballen. Sie fuhrwerkten wie die Wilden im Hof und über den Flur hin und her im Dustern, sonst hätten sie sich vor Franz erschreckt. Denn das war nicht mehr Franz, der da stand. Ohne Mantel, ohne Mütze, die Augen vorgetrieben, die Hände in den Taschen lauernd, ob er ein Gesicht erkennt. Wer ist dann das? Wer ist dann das? Kein Messer da, warte du vielleicht in der Jacke. Junge Gans, ihr kennt Franz Bieberkopf nicht, werdet ihr erleben, wenn ihr den anfasst. Da rannten alle vier beladen hintereinander raus und ein kleiner Runder fasst Franz am Arm. Komm, Bieberkopf, Abfahrt, alles im Lot! Und Franz zwischen andere in ein großes Auto verstaut. Reinhold sitzt neben ihm, der presst Franz hart neben sich. Das ist der andere Reinhold. Sie fahren drin ohne Licht. Verflucht ist der Mann, spricht Jeremia, der sich auf Menschen verlässt. Er gleicht einem Verlassenen in der Steppe. Er weilt im Dürren auf salzigem Boden, der nicht bewohnt ist. Das Herz ist trügerisch und verderbt. Wer mag es kennen? Da hat Reinhold dem Mann ihm gegenüber ein heimliches Zeichen gegeben. Im Wagen wechselt Finsternis und Licht. Es wird eine Jagd. Heimlich hat Reinhold seine Hand an den Türdrücker dicht neben Franz geschoben. Sie sausen in eine breite Allee ein. Franz sieht noch nach rückwärts. Er wird mit einem an der Brust gepackt, nach vorn gezerrt. Er will aufstehen. Er schlägt in Reinholds Gesicht. Der ist aber grausig stark. Der Wind braust in den Wagen, Schnee fliegt hinein. Franz wird schräg über die Ballen gegen die offene Tür gestoßen. Er greift schreiend nach Reinholds Hals. Da fährt ein Stockhieb von der Seite auf seinen Arm. Der zweite im Wagen versetzt ihm einen schiebenden Stoß gegen die linke Hüfte. Von den Tuchballen herunter wird Franz durch die offene Tür liegend geschoben. Er klammert sich mit den Beinen an, woran er kann. Seine Arme halten den Wagentritt umschlungen. Da trifft ihn ein Stockschlag auf den Hinterkopf. Gebückt über ihm stehend wirft Reinhold den Körper auf die Straße. Die Tür knallt zu. Das Verfolgerauto braust über den Menschen. Die Jagd geht im Schneetreiben weiter.
Döblin schrieb in einem Selbstkommentar, da geht denn also in dem Buch Berlin-Alexanderplatz Franz Bieberkopf aus dem Gefängnis. Er ist von Natur gut, was man so nennt. Und obendrein ist er ein gebranntes Kind und fürchtet das Feuer. Und wie er in die Welt geht, siehe da, er will anständig sein, er will die Gesetze dieser Welt, wie er sie sich denkt, ehrlich und treu ausführen. Und es geht nicht. Es geht nicht. Schlag um Schlag fällt auf ihn nieder und erledigt den Mann. Dem entspricht die Form des Buches. Es hat keine Entwicklung, verläuft nicht nach den äußeren Gesetzen einer Handlung, zielgerichtet, sondern Themen und Motive, Sätze und Bilder wiederholen sich wie in einer musikalischen Komposition. Ein Roman dieser Art, wie Döblin ihn schrieb, hat nicht mehr dramatische, sondern symphonische Qualität.
Freuen wir uns, wenn die Sonne aufgeht und das schöne Licht kommt. Das Gaslicht kann ausgehen, das elektrische. Die Menschen stehen auf, wenn ihr Wecker schnurrt. Es hat ein neuer Tag begonnen. Wenn vorher der 11. April war, ist jetzt der 12. Wenn es ein Sonntag war, ist jetzt ein Montag. Das Jahr hat sich nicht geändert, der Monat auch nicht. Aber es ist eine Änderung eingetreten. Die Welt hat sich weitergewälzt. Die Sonne ist aufgegangen. Es ist nicht sicher, was diese Sonne ist. Die Astronomen beschäftigen sich viel mit diesem Körper. Er ist ja, sagen sie, der Zentralkörper unseres Planetensystems. Denn unsere Erde ist nur ein kleiner Planet. Und was sind eigentlich wir denn? Wenn so die Sonne aufgeht und man sich freut, sollte man eigentlich betrübt sein. Denn was ist man denn? 300.000 Mal so groß wie die Erde ist die Sonne. Und was gibt es alles noch für Zahlen und Nullen, die alle nur sagen, dass wir eine Null sind oder gar nichts? Völlig nichts. Eigentlich lächerlich, sich da zu freuen. Und doch freut man sich, wenn das schöne Licht da ist, weiß und stark, und kommt auf den Straßen. In den Zimmern erwachen alle Farben und die Gesichter sind da, die Züge. Es ist wohlig, Formen zu tasten mit den Händen, aber es ist ein Glück zu sehen, Farben zu sehen, Linien. Und man freut sich und kann zeigen, was man ist, was man tut, man erlebt. Wir freuen uns auch im April über das bisschen Wärme. Wie freuen sich die Blumen, dass sie wachsen können. Es muss ein Irrtum, ein Fehler sein in den schrecklichen Zahlen mit den vielen Nullen. Geh nur auf, Sonne. Du erschreckst uns nicht. Die vielen Kilometer sind uns gleichgültig. Der Durchmesser, dein Volumen. Warme Sonne, geh nur auf. Helles Licht, geh auf. Du bist nicht groß, du bist nicht klein, du bist eine Freude.
Wer ist Franz Bieberkopf? Er ist ein ehemaliger Transportarbeiter, ein Sträfling, verurteilt wegen Totschlag. Er ist Berliner, ein Proletarier und Plebejer und unfreiwillig ein Hehler und Dieb. Was will Döblin uns mit seiner Geschichte sagen? Erzählt er uns eine lehrreiche Parabel? Steht dieser Franz Bieberkopf für irgendetwas? Repräsentiert er irgendetwas außer sich selbst? Walter Benjamin hat Döblins Roman die äußerste, schwindelnde, letzte, vorgeschobenste Stufe des alten bürgerlichen Bildungsromans genannt. Aber ich fürchte, dass hier die historische Dialektik überstrapaziert wird. Vom Bildungsroman, wie Thomas Mann ihn wenige Jahre zuvor im Zauberwerk noch als Muster benutzt hat, in der Geschichte Hans Castorps, wenn auch gebrochen und mit ironischem Vorbehalt, Vom Bildungsroman ist in Berlin Alexanderplatz nichts zu spüren. Überhaupt hielt Döblin nicht viel vom Bildungsroman mit seinem repräsentativen Anspruch. Und noch weniger hielt er von Thomas Mann, dem er höhnisch bescheinigte, die Bügelfalte zum Kunstprinzip erhoben zu haben, unter vollständiger Vernachlässigung der sozialen Wirklichkeit. Was die Kunst des Romans angeht, sah Döblin in der zielgerichteten Anlage des Bildungsromans einen Irrweg. Er schrieb, wenn ein Roman nicht wie ein Regenwurm in 10 Stücke geschnitten werden kann und jeder Teil bewegt sich selbst, dann taugt er nichts. An der Geschichte des Franz Bieberkopf ist nichts Repräsentatives oder Exemplarisches wahrzunehmen. Und doch heißt es im Vorspruch des 2. Buches, er ist kein beliebiger Mann, dieser Franz Bieberkopf. Ich habe ihn hergerufen zu keinem Spiel, sondern zum Erleben seines schweren, wahren und aufhellenden Daseins. Vielleicht kann man in ihm eine nach Berlin versetzte Jedermann-Figur sehen. Die Figur in einem Mysterienspiel nach barockem Vorbild, auch wenn dieses Spiel an der Spree angesiedelt ist und in den letzten Jahren der schon taumelnden Weimarer Republik. Bieberkopf ist guten Willens, aber er verwickelt sich. Er spürt Reue, aber er lernt nicht dazu. Ohne zu wissen, worauf er sich einließ, hat er an einem Einbruch teilgenommen. Und bei der anschließenden Flucht hat sein vermeintlicher Freund Reinhold ihn aus dem fahrenden Auto gestoßen. In der Klinik muss sein rechter Arm amputiert werden. Aber Franz denkt nicht an Rache, denn so pragmatisch sind inzwischen seine Ansichten, davon bekommt er den Arm auch nicht zurück. 2 frühere Freunde, Eva und Herbert, kümmern sich um ihn.
So ist zum 3. Mal Franz Bieberkopf nach Berlin gekommen. Das 1. Mal wollten die Dächer abrutschen, die Juden kamen, er wurde gerettet. Das 2. Mal betrog ihn Lüders, er soff sich durch. Jetzt, das 3. Mal, der Arm ist ihm ab, aber er wagt sich kühn in die Stadt. Mut hat der Mann, doppelten und dreifachen Mut. Da hättet ihr Franz Bieberkopf sehen sollen, wie er sich auf die Jagd gemacht hat nach Geld. Es war etwas Neues, Wütendes in ihm. Eva und Herbert hatten ihm ihre Stube zur Verfügung gestellt, aber Franz möchte eine eigene Bude, sonst kommt er nicht in Gang. Es kommt ein verfluchter Augenblick, wie Franz eine Bude hat und die Wirtin ihm die Anmeldung auf den Tisch legt. Da sitzt unser Franz und muss wieder grübeln. Da werd ich aufschreiben, ich heiße Bieberkopf, und sofort werden die nachsehen in ihren Kästen. Und dann telefonieren sie nach dem Präsidium und dann heißt es, kommen Sie mal her und warum lassen Sie sich gar nicht sehen und was ist denn los mit Ihrem Arm, wo haben Sie denn gelegen, wer hat bezahlt und alles stimmt nicht. Und er wütet über dem Tisch, Fürsorge, brauche ich Fürsorge und Wohlfahrt, ich will das nicht, das gehört sich nicht für einen freien Mann. Und er schreibt, während er noch grübelt und wütet, einen Namen auf den Meldezettel. Er ist Franz und hat dabei das Revier vor Augen und die Fürsorge in der Gruderstraße und das Auto, aus dem sie ihn geworfen haben. Er betastet durch die Jacke seinen Schulterstumpf. Sie werden nach dem Arm fragen, sollen sie tun, macht mir nichts aus, verflucht doch mal, ich tu's. Und dick, wie mit einem Stock, haut er seine Buchstaben über das Papier. Ich bin noch nie ein Feigling gewesen. Und was mein Name ist, den lasse ich mir von keinem stehlen. So heiß ich, so bin ich geboren und so bleib ich. Franz Bieberkopf. Dicker Buchstabe nach Buchstabe, das Tegeler Gefängnis, die Allee, die schwarzen Bäume, die Gefangenen sitzen da, kleben, tischeln, flicken. Noch einmal eintucken, ich mach einen Punkt über dem I. Ich fürcht mich nicht vor den Grünen und vor dem Bullen mit dem Blechmarke. Ich bin ein freier Mann oder keiner. Es ist ein Schnitter und der heißt Tod. Den Meldezettel gibt Franz der Wirtin. So. Das wäre besorgt und erledigt. Erledigt. Und jetzt ziehen wir die Hosen hoch und machen den Bildschirm und marschieren rein nach Berlin.
Franz Bieberkopf nimmt die Herausforderung des Lebens an und will Berlin ein drittes Mal erobern. Seinem Vorsatz, anständig zu leben, fühlt er sich nicht mehr verpflichtet. Er bildet sich jetzt ein, das wahre Gesicht der Welt zu kennen, sieht Betrug und Schwindel an jeder Straßenecke. Und nun will er auch nicht mehr mit redlichen Mitteln zu Geld kommen. Lessing hatte in aufklärerischem Optimismus die menschliche Freiheit in Nathans Satz proklamiert: kein Mensch muss müssen. Döblin scheint mit seinem Helden das Gegenteil beweisen zu wollen. Wie unter einem dämonischen Zwang kehrt Bieberkopf ins Ganoven-Milieu zurück. Es geht über ihn, heißt es im Roman, er muss müssen. Franz durchstreift die Kneipen auf der Suche nach handfesten Gelegenheiten. Er ist der großen Stadt verfallen. Und nach dem Motiv des Sündenfalls im ersten Teil bringt Döblin nun das alttestamentarische Bild der großen Hure Babylon ins Spiel, des zweiten Sündenfalls, wie Elias Canetti gesagt hat. Und eine noch unterschwellige Melodie wird allmählich immer deutlicher vernehmbar, die Verse vom Schnitter Tod, die das Buch wie ein Leitmotiv durchziehen. Auch das Bild vom Kalb, das im Schlachthof seinen Mördern hilflos ausgeliefert ist, taucht wieder auf. Bis zum Ende des Buches wird diese Melodie nicht mehr verstummen. Franz Bieberkopf ahnt noch nichts von dem dritten Schlag, der auf ihn wartet. Er verdient sein Geld jetzt als Zuhälter. Und Sonja heißt sein Mädchen. Er nennt sie Mietzeken.
Von diesem Mädchen, das prompt am nächsten Mittag an seine Tür klopft, ist Franz auf den ersten Blick entzückt. Eva hat ihn lecker gemacht. Er möchte auch Eva eine Freude tun. Aber die ist auch wirklich schnieke. Prima. 1A. Sowas stand noch nicht drin in seinem Kochbuch. Sie ist eine kleine Person, sieht im weißen leichten Kleidchen mit bloßen Armen wie ein Schulmädchen aus, hat sanfte, langsame Bewegungen, ist unmerklich gleich neben ihm. Sie ist kaum eine halbe Stunde da, da kann er sich das kleine Luder nicht mehr aus seiner Stube wegdenken. Emilie Parsunke heißt sie eigentlich. Aber heißen möchte sie lieber Sonja. So hat Eva immer zu ihr gesagt, weil sie so russische Backenknochen hat. Und Eva, meint das Mädel bettelnd, Eva heißt ja auch nicht Eva, die heißt auch Emilie Weke. Hat sie mir selbst gesagt. Franz schaukelt sie auf seinem Schoß und beguckt sich das zierliche, aber straffe Wunder und staunt, was ihm der liebe Gott da für Glück ins Haus schickt. Das geht im Leben rauf und runter. Wunderbar. Die heißt aber bei ihm bloß einen Tag Sonja. Dann bettelt er. Er kann so fremde Namen nicht leiden. Wenn sie aus Bernau ist, kann sie ja auch anders heißen. Er hätte ja auch schon viele Mädels gehabt, das kann sie sich ja wohl denken, aber noch keine, die Marie hieß. Sonne möchte er gern haben. Da nennt er sie denn nun sein Miezeken.
Franz und Mieze, schrieb Marcel Reich-Ranicki, das ist eine der schönsten deutschen Liebesgeschichten des 20. Jahrhunderts. Sehr traurig, wie alle Liebesgeschichten, und ein wenig sentimental, wie ebenfalls alle Liebesgeschichten. Und wahrscheinlich ist es die erste, in der der Liebende der Zuhälter seiner Geliebten ist, ein Lude, wie man in Berlin sagt. Mietze wiederum, auch darauf hat Reich-Ranicki aufmerksam gemacht, ist eine sehr deutsche Figur aus der Tradition der Gretchen, Klärchen und Käthchen. Sie könnte auch aus dem romantischen Märchen stammen und ihren verzauberten Prinzen erlösen. Wenn Franz und Mietzeken miteinander sprechen, dann nimmt der Berliner Dialekt, von dem Döblin so üppig Gebrauch macht, eine geradezu zärtliche Färbung an. Der Geist der Erzählung lebt bei Döblin von der gesprochenen Sprache, das heißt vom Berliner Dialekt. Er durchdringt das Buch von Anfang bis Ende. Man spürt, wie tief er mit ihm vertraut war, wie traumwandlerisch sicher er ihm poetische Reize abgewinnen konnte. Rückblickend schrieb Döblin, Ich konnte mich auf die Sprache verlassen, die gesprochene Berliner Sprache. Aus ihr konnte ich schöpfen. Und die Schicksale, die ich gesehen und miterlebt habe und meines dazu, garantierten mir sichere Fahrt. Fast alle Figuren sprechen Berliner Dialekt. Er ist ihr gemeinsames Idiom. Dadurch erhalten sie eine mehr kollektive als individuelle Prägung. Walter Benjamin sah in Berlin Alexanderplatz geradezu ein Monument des Berlinischen. Weil der Erzähler keinen Wert darauf lege, die Sprache wie ein Heimatkünstler zu behandeln. Er selbst ist in dieser Sprache. Er spricht aus ihr, sie spricht aus ihm. Nietzsche soll Richard Wagner den Bauchredner Gottes genannt haben. Nun, Döblin ist der Bauchredner Berlins und damit ist nichts Abwertendes gemeint. Der Berliner Dialekt gehört bei ihm zu den Kräften, die seinen Roman nicht provinziell verengen, sondern erweitern, ja sprengen. Sie sprengen die artifizielle Selbstgenügsamkeit des Stils im Sinne eines rein literarischen, von allen Erdenresten gereinigten Kunststils oder Kunstsprache. Döblin ging so weit, im gedruckten Buch den Tod der lebendigen Sprache zu sehen. Dem Epiker, der nur schreibt, entgehen die wichtigsten formbildenden Kräfte der Sprache. Man nimmt es wahr, wenn Franz jetzt wieder mit Reinhold zusammentrifft. Der ist misstrauisch, fürchtet, Franz wolle sich rächen. Doch der hat aus seinen Prüfungen nichts gelernt. Er kann von dem unheimlichen Menschen nicht lassen, so wenig wie Faust von Mephisto.
Setz dir doch, Franz. Sag mal, hast du wohl gekübelt, weil der so stier guckt? Der muss besoffen sein, der kann das Saufen nicht lassen. Das wird es sein, der ist besoffen. Aber den Revolver hab ich ja. Ey, bloß wegen dem Tschingderada, Tschingderada, Bumderada, Bumm. Da setzt sich Franz und sitzt. Der grelle Mond, das ganze Wasser strahlt. Jetzt sitzt er bei Reinhold. Das ist der Mann, dem er geholfen hat mit den Mädels. Ein Mädel nach dem anderen hat er ihm abgenommen. Dann wollte er ihn kriegen, Schmiere zu stehlen, aber gesagt hat er nichts. Und jetzt bin ich Lude und er weiß, wie es mit Mietze gehen wird. Und das ist die Sachlage. Aber das ist alles gedacht. Es geschieht nur eins. Reinhold. Reinhold sitzt da. Wollte dir bloß mal sehen, Reinhold. Det wollte ich. Den ansehen. Ansehen genügt schon. Da sitzen wir. Hast du vor, Daumen anzulegen, was? Erpressen von wegen damals, was? Stillgehalten. Nicht gezuckt, Junge. Geradeaus marschiert. Na du, so ein paar Granaten. Erpressung, was? Wie viel willst du denn? Wir sind gewappnet. Dass du Lude bist, wissen wir doch. Hoch. Das bin ich. Was soll ich denn machen mit den Armen? Also, was willst du? Gar nicht, gar nicht. Bloß richtig sitzen. Festhalten. Das ist Reinhold. So schleicht er herum, bloß nicht umschmeißen lassen. Aber es ist schon ein Zittern in Franz. Es waren drei Könige, die zogen aus dem Morgenland. Die hatten Weihrauch und den schwenkten sie. Immer schwenkten sie den, die hüllen einen in Rauch. Reinhold überlegt, entweder ist der Kerl besoffen, dann wird er bald gehen und weiter ist nichts. Oder der will doch was. Nee, der will was, aber was? Der will dich erpressen, aber was denn? Reinhold holt Schnaps und denkt, so werde ich meinen Franz rauslocken. In dem Augenblick, wo er die beiden blauen Gläser hinstellt, sieht er, dass Franz zittert. Der Mond, der weiße Mond. Er ist grell über dem Wasser hochgestiegen. Da kann keiner raufsehen. Ich bin blind. Was ist mit mir? Guck, der kann nicht mehr. Der hält sich steif, aber der kann nicht mehr. Und da hat Reinhold eine Freude und nimmt langsam den Revolver vom Tisch und steckt ihn sich in die Tasche und gießt ein und sieht wieder, dem zittern die Pfoten. Der hat einen Tatterich, das ist ein Schlappje, die Großschnauze. Der fürcht sich vom Revolver oder vor mir. Na, ich tu ihm nischt. Und Reinhold ist sehr, sehr ruhig, freundlich, jawohl. Wonne, wie der dies zittern sieht. Nee, der ist nicht besoffen, der Franz. Der hat Furcht, der klappt zusammen, der macht sich noch in die Hose. Der wollt vor mir eine große Schnauze riskieren. Und Reinhold denkt und guckt den an, wie der so dick und stark da sitzt. Mit dem Jungen möchte ich spielen. Der setzt sich auf die Hinterbeine. Dem muss man die Knochen knacken. Der eine Arm genügt doch nicht bei dem. Und sie fangen an von Weibern. Und Franz erzählt von Mieze, die hieß früher Sonja. Die verdient gut und ist ein braves Mädel. Da denkt Reinhold, das ist schön. Die nehm ich ihm weg. Und dann schmeiß ich ihn ganz und gar in den Dreck.
Reinhold ist, wie der Erzähler sagt, Franzens Geschick. Sein Verführer und Einbläser, und er wird sein Vernichter sein. Zunächst macht er sich an seine Freundin Mieze heran. Franz Bieberkopf wittert keine Gefahr. Wie das Kalb auf dem Schlachthof, dessen Geschick der Erzähler schon mehrfach mit dem seines Helden verglichen hat, steht er arglos vor seinem Schlechter, blind für das Unheil, das sich zusammenbraut. Wenn Mieze zum ersten Mal auf Reinhold trifft, ihren zukünftigen Mörder, liegt in der Situation ein unheimlicher Fatalismus, als stehe alles Kommende im Buch des Schicksals aufgeschrieben. Es ist aber nur der Erzähler, der das Kommende vorausweiß. Warum warnt er Mieze nicht? Aber er warnt sie ja, nur vergeblich.
Und die kriegt zum ersten Mal den Menschen zu Gesicht. Da ist nichts zu sehen an dem Kerl, Mieze. Hast schon recht, sieht nicht schlecht aus, der Junge. Ein bisschen traurig, schlapp, auch ein bisschen krank. So gelblich, aber nicht schlecht. Aber guck ihn doch genau an. Gib ihm auch dein Händchen und vertiefe dich, tu's mal in sein Gesicht. Das ist ein Gesicht, Miezeken, das wichtiger für dich ist als alle Gesichter, die es sonst gibt. Wichtiger als Eva ihres, ja, wichtiger sogar als deinem geliebten Franzeken seins. Der kommt nur die Treppe herauf und es ist ja heute wie alle Tage Donnerstag, den 3. September. Guck an, du fühlst gar nichts, weißt gar nichts. Ahnst nicht dein Geschick. Was ist das denn, Mieze Klein aus Bernau, dein Geschick? Bist gesund, verdienst Geld, liebst den Franz. Und darum kommt es jetzt die Treppe herauf und steht vor dir und tätschelt deine Hand. Franzens Geschick und nun ist es deins auch. Sein Gesicht brauchst du nicht genau anzusehen, bloß die Hand, seine beiden Hände, die beiden unscheinbaren Hände in grauem Leder.
In einer frühen, programmatischen Schrift hatte Döblin gefordert, die Hegemonie des Autors ist zu brechen. Nicht weit genug kann der Fanatismus der Selbstverleugnung getrieben werden. Das war eine Absage an den psychologischen Roman traditioneller Machart, der das einzelne Individuum ins Zentrum rückte. In Berlin-Alexanderplatz, diesem scheinbar objektiven Montageroman, ist der Erzähler aber keineswegs abwesend. Er mischt sich unaufhörlich ein, spricht den Leser an, unterhält sich mit seinen Figuren, indem er Franz Bieberkopf zur Rede stellt und ihm seinen Ruin prophezeit, so wie er Mieze, Sie haben es gehört, ihr schlimmes Ende voraussagt. Aber Mieze ist eine Figur des Buches, während der Erzähler außerhalb der Fiktion steht Und obwohl er ständig in den Roman hineinspricht, steht es nicht in seiner Gewalt, Mietze sein Wissen mitzuteilen, so wie es nicht in ihrer Möglichkeit liegt, seine Warnungen zu hören. Das gibt dem Roman gerade in seinem Schlussteil etwas erschütternd Unausweichliches, Fatalistisches, gipfelnd in der Schilderung von Mietzes Ermordung, wo die realistische Ebene des Romans und seine mythisch-religiöse einander unauflöslich durchdringen. Reinhold hat Mietze zu einer Fahrt ins Grüne eingeladen. Mietze willigt ein, sie will herausfinden, was Reinhold und die Mitglieder seiner Bande im Schilde führen. Aber der Wald wird für sie zur tödlichen Falle. Reinhold macht sich ganz unverfroren an Mietze heran. Sie wehrt sich gegen seine Zudringlichkeit. Dann gerät das Geschehen außer Kontrolle.
Jetzt legst du dir hin und bist lieb, wie sich das gehört. Das ist ein Mörder. Du gemeiner Schuft, du Schuft. Er strahlt. Siehste, du schrei dir Mann aus. Du wirst reparieren. Sie brüllt, sie weint. Du Hund, den wolltest du umbringen. Den hast du unglücklich gemacht. Und jetzt willst du mehr haben, du Saukerl. Ja, das will ich. Du Saukerl, dir spuck ich an. Er hält ihr den Mund zu. Willst du nun? Sie ist blau, zerrt an seiner Hand. Mörder, Hilfe, Franz, Franzeke, komm. Seine Zeit, seine Zeit. Wirken und heilen, brechen und bauen, zerreißen und zunähen. Seine Zeit. Sie wirft sich hin, um zu entweichen. Sie ringen in der Kute. Hilfe, Franz! Das Ding werden wir schon drehen. Deinem Franz werden wir mal einen Spaß machen. Da hat er was für die ganze Woche. Ich will weg! Da will man weg. Hat schon mancher mal weggewollt. Er kniet von oben über den Rücken, seine Hände sind um ihren Hals, die Daumen im Nacken. Ihr Körper zieht sich zusammen, ihr Körper zieht sich zusammen. Seine Zeit. Geboren werden und sterben. Geboren werden und sterben. Jegliches. Mörder, sagst du, und mir lockst du her und willst mir vielleicht an der Nase rumziehen. Stücke, da kennst du Reinholden gut. Gewalt. Gewalt ist ein Schnitter. Vom höchsten Gott hat er die Gewalt. Lass mir los! Sie wirft sich hoch, sie zappelt, sie schlägt hinten aus. Das Kind werden wir schon schaukeln. Da können Hunde kommen und können fressen, was von dir übrig ist. Ihr Körper, zusammen zieht sich ihr Körper, Mietzes Körper. Mörder, sagt sie, das soll sie erleben. Das hat er dir wohl aufgetragen, dein süßer Franz. Darauf schlägt man mit der Holzkeule dem Tier in den Nacken und öffnet mit dem Messer an beiden Halsseiten die Schlagadern. Das Blut fängt man in Metallbecken auf. Es ist 8 Uhr, der Wald ist mäßig dunkel, die Bäume schaukeln, schwanken. War eine schwere Arbeit. Sagt die noch was? Die japst nicht mehr. Das Luder. Das hat man davon, wenn man mit so einem Aasen Ausflug macht. Die Bäume schaukeln, schwanken. Jegliches. Jegliches.
Das ist rein erzählerisch, ebenso grandios wie erschütternd. Wie soll man so einen Text kennzeichnen? Auch er ist ja in gewisser Weise eine Collage. Mit dem Wiederholten, jegliches hat seine Zeit, wird der Prediger Salomo zitiert. Der Schnitter Tod kommt aus dem Volkslied. Auch die Schlachthofszene klingt an. Aber all diese Elemente sind eingeschmolzen in einen Text von naturalistischer Drastik und expressionistischer Wucht. Surrealistisch überhöht. Döblin fällt nicht in die traditionelle Erzählerrolle zurück, er erweitert sie vielmehr. Er ist Reporter, Chronist, Kommentator, Prediger, Visionär und expressionistischer Rhapsode, alles zugleich. Immer dichter wird die Erzählweise, immer enger werden die verschiedenen Erzählformen ineinander verschlungen. Und über der Mordszene herrscht ein grässlicher Fatalismus, ohne irgendeinen Trost, ohne Sinndeutung, ohne Hinweis auf ein rettendes Jenseits. Nur die nackte, Faktizität des Geborenwerdens und Sterbenmüssens, wie in Brechts Hauspostille aus der gleichen Zeit: Ihr sterbt mit allen Tieren und es kommt nichts nachher. Döblin zitiert, kommentierend noch einmal, den Prediger Salomo.
Und ich wandte mich um und sah an alles Unrecht, das geschah unter der Sonne, und siehe, es waren Tränen derer, so Unrecht litten und hatten keinen Tröster, und die ihnen Unrecht taten, waren zu mächtig. Da lobte ich die Toten, die schon gestorben waren. Die Toten lobte ich, jegliches seine Zeit, zunähen und zerreißen, behalten und wegwerfen. Die Toten lobte ich, die unter den Bäumen liegen, die schlafen.
Aber gerade an diesem Punkt, mit Mietzes Ermordung und Franz Bieberkopfs Verzweiflung darüber, vollzieht das Buch eine überraschende, durch nichts vorbereitete Wende. Im Vorspruch des 9. und letzten Buches heißt es:
Der Mann ist kaputt. Es wird noch ein anderer Bieberkopf gezeigt, dem der Alte nicht das Wasser reicht und von dem zu erwarten ist, dass er seine Sache besser macht.
An Bieberkopf wird ein Exempel statuiert. Und der Held, der bisher blind in jede Falle getappt ist, erkennt endlich, dass er selbst die Verantwortung für seine Leiden trägt. Aus dem alten Adam tritt gewissermaßen ein neuer Bieberkopf hervor, wie er schon auf dem Umschlag der Berliner Erstausgabe 1929 in moritatenhafter Zusammenfassung dargestellt wurde. Ganz aus ist es mit dem Mann Franz Bieberkopf. Am Schluss aber erhält er eine sehr klare Belehrung. Man fängt nicht sein Leben mit guten Worten und Vorsätzen an, mit Erkennen und Verstehen fängt man es an und mit dem richtigen Nebenmann. Mit Bieberkopf vollzieht sich eine seelische Transformation, eine Wandlung. Man kann nicht umhin, dieses Ende religiös zu verstehen, und nicht wenige haben sich dadurch vor den Kopf gestoßen gefühlt, sogar die Bewunderer des Schriftstellers Döblin. Im 8. und 9. Buch des Romans geschehen nämlich die seltsamsten Dinge. Franz Bieberkopf führt ein Gespräch mit dem Haus, in dem Reinhold wohnt. Als er es mit Petroleum anzündet, singen die Straßenlaternen ein Lied vom Feuer. Auf dem Friedhof, wo er Mietzes Grab aufsucht, warten die Selbstmörder auf ihn, um ihm ihre Geschichten zu erzählen. Er hört 5 Sperlinge Gericht über ihn halten. Unsichtbare Engel erörtern mit ihm die Möglichkeit seelischer Läuterung. In all dem kann man halluzinatorische Vorboten eines Wahns sehen, der Franz Bieberkopf schließlich in die geschlossene Abteilung eines Irrenhauses bringt. Dort diagnostizieren die Ärzte Katatonenstupor, eine Art depressiv bedingter Erstarrung. Das ist aber nur die Außenansicht von Franz Bieberkopf. In seinem Inneren vollzieht sich etwas, das man Läuterung durch Schmerz nennen könnte. Der Tod tritt an sein Bett, führt ihm alle Fehler und Irrtümer seines Lebens vor Augen und lässt Freunde und Feinde noch einmal Revue passieren.
Hier ist zu schildern, was Schmerz und Leid ist, wie Schmerz brennt und zerreißt. Denn der Schmerz ist es, der herangekommen ist. Es haben viele in Gedichten den Schmerz beschrieben. Alle Tage sehen die Kirchhöfe den Schmerz. Hier ist zu beschreiben, was der Schmerz mit Franz Bieberkopf tut. Franz hält nicht stand. Er gibt sich hin. Er wirft sich zum Opfer hin an den Schmerz. In die brennende Flamme legt er sich hinein, damit er getötet, vernichtet und eingeäschert wird. Es ist zu feiern, was der Schmerz mit Franz Bieberkopf tut. Hier ist zu sprechen von der Vernichtung, die der Schmerz vollbringt. Abbrechen, niederkappen, niederwerfen, auflösen. Das tut er. Jegliches hat seine Zeit. Würgen und heilen, brechen und bauen, weinen und lachen, klagen und tanzen, suchen und verlieren, zerreißen und zumachen. Es ist die Zeit zum Würgen, Klagen, Suchen und Zerreißen. Franz ringt und wartet auf den Tod, auf den gnädigen Tod. Er denkt, der Tod, der gnädige, beendende, naht jetzt. Er zittert, wie er sich gegen Abend wieder aufrichtet, um ihn zu empfangen. Zum zweiten Mal kommen sie da an, die ihn am Mittag niedergeworfen haben. Franz sagt, es soll alles geschehen. Det bing icke, ab geht mit euch, Franz Biberkopf. Nehmt mich mit. Mit tiefem Beben empfängt er das Bild des jämmerlichen Lüders. Der böse Reinhold latscht auf ihn zu. Mit tiefem Beben empfängt er Idas Worte, Mietzes Gesicht. Sie ist es. Nun ist alles erfüllt. Franz weint und weint. Ich bin schuldig. Ich bin kein Mensch. Ich bin ein Vieh, ein Untier. Gestorben ist in dieser Abendstunde Franz Biberkopf, ehemals Transportarbeiter, Einbrecher Ludewig Totschläger. Ein anderer ist in dem Bett gelegen. Der andere hat dieselben Papiere wie Franz, sieht aus wie Franz, aber in einer anderen Welt trägt er einen neuen Namen. Das also ist der Untergang des Franz Biberkopf gewesen, den ich beschreiben wollte. Vom Auszug Franzens aus der Strafanstalt Tegel bis zu seinem Ende in der Irrenanstalt Buch im Winter 28/29.
Das ist ein Umschwung, der etwas gewaltsam wirkt und nicht völlig befriedigt. Und obwohl Döblin bemüht gewesen ist, der wunderbaren Wandlung Franz Biberkopfs einige Plausibilität zu geben, hat er doch eingeräumt, dies sei ihm nicht ganz gelungen. Der Schluss müsste eigentlich im Himmel spielen. Schon wieder eine Seele gerettet. Na, das war nicht möglich. Aber ich ließ es mir nicht nehmen, zum Schluss Fanfare zu blasen. Es mochte psychologisch stimmen oder nicht. In einem spätgeschriebenen Nachwort zu einem Neudruck des Romans hat Döblin das Opferthema in den Vordergrund gerückt, die Selbstüberwindung, wie Abraham sie vollbrachte, als er daran ging, seinen Sohn Isaak zu opfern. Hier hat Berlin-Alexanderplatz längst den Charakter eines Mysterienspiels angenommen.
Wir sind am Ende dieser Geschichte. Sie ist lang geworden, aber sie musste sich dehnen und immer mehr dehnen, bis sie jenen Höhepunkt erreichte, den Umschlagspunkt, von dem erst Licht auf das Ganze fällt. Wir sind eine dunkle Allee gegangen, keine Laterne brannte zuerst. Man wusste nur, hier geht es lang. Allmählich wird es heller und heller. Zuletzt hängt da die Laterne und dann liest man endlich unter ihr das Straßenschild. Es war ein Enthüllungsprozess besonderer Art. Franz Biberkopf ging nicht die Straße wie wir. Er rannte drauf los, diese dunkle Straße. Er stieß sich an Bäume und je mehr er ins Laufen kam, umso mehr stieß er an Bäume. Es war schon dunkel und wie er an Bäume stieß, presste er entsetzt die Augen zu. Und je mehr er sich stieß, immer entsetzter, klemmte er die Augen zu. Mit zerlöchertem Kopf, kaum noch bei Sinnen, kam er schließlich doch an. Wie er hinfiel, machte er die Augen auf. Da brannte die Laterne hell über ihm und das Schild war zu lesen. Er steht zum Schluss als Hilfsportier in einer mittleren Fabrik. Er steht nicht mehr allein am Alexanderplatz, Es sind welche rechts von ihm und links von ihm. Und vor ihm gehen welche und hinter ihm gehen welche. Viel Unglück kommt davon, wenn man allein geht. Wenn mehrere sind, ist es schon anders. Man muss sich gewöhnen, auf andere zu hören. Denn was andere sagen, geht mich auch an. Da merke ich, wer ich bin und was ich mir vornehmen kann. Es wird überall herum um mich meine Schlacht geschlagen. Ich muss aufpassen. Ehe ich es merke, komme ich ran. Wach sein, Augen auf, aufgepasst. Tausend gehören zusammen. Wer nicht aufwacht, wird ausgelacht oder zur Strecke gebracht. Die Trommel wirbelt hinter ihm. Marschieren, marschieren. Wir ziehen in den Krieg mit festem Schritt. Es gehen mit uns 100 Spielleute mit. Morgenrot, Abendrot, leuchtest uns zum frühen Tod. Biberkopf ist ein kleiner Arbeiter. Wir wissen, was wir wissen. Wir haben's teuer bezahlen müssen.
Ein merkwürdiger Schluss. Der Großstadtroman mündet in ein Mysterienspiel. Und das Mysterienspiel endet in einem Appell an Wachsamkeit und Solidarität. Aber auch noch ein anderer Klang wird hörbar. Marschieren, marschieren. Man weiß nicht, wer hier marschiert. Wir sind im Jahre 1929. Zwei Wochen nach Erscheinen von Berlin-Alexanderplatz brach die Börse in New York zusammen und löste die große Weltwirtschaftskrise aus, die wesentlichen Anteil daran hatte, Hitler drei Jahre später an die Macht zu tragen. Wer mit historisch geschärftem Ohr und Auge das Ende der Weimarer Republik in Erinnerung ruft, sieht vor sich nur das Gelichter, das damals aufmarschierte, mit ruhig festem Schritt, aber keinen Aufbruch in die Freiheit, wie Döblin ihn am Ende seines Buches suggeriert. Ihn selbst trieb es vielmehr von einem Tag auf den anderen ins Exil. Es sollte ein positiver Schluss sein, bei dem er gewissermaßen Zuflucht suchte, weil ein richtiger, ein stimmiger Schluss nicht zu finden war. So hören wir die letzten Zeilen des Buches, die der Autor als einzige kursiv gesetzt hat, wie den Vorklang eines Totentanzes.
Es geht in die Freiheit hinein. Die alte Welt muss stürzen. Wach auf, die Morgenluft. Und Schritt gefasst. Und rechts und links und rechts und links. Marschieren, marschieren. Wir ziehen in den Krieg. Es ziehen mit uns 100 Spielleute mit. Sie trommeln und pfeifen. Widdebum, widdebum. Dem einen geht's gerade, dem anderen geht's krumm. Der eine bleibt stehen, der andere fällt um. Der eine rennt weiter, der andere liegt stumm. Widdebum, widdebum.
Das war der Mitschnitt der ersten Veranstaltung 2016 vom 15. März aus der Reihe Erfahren, woher wir kommen, große Romane der Weltliteratur, Alfred Döblin, Berlin, Alexanderplatz in der Stadtbibliothek Bremen. Hanjo Kesting kommentierte, die Texte las Markus Beusen.